Herzlich willkommen bei den Daily Meditations, heute für Donnerstag, den 4. März. Schönen guten Morgen. Ich sitze hier mit meinem Kaffee und denke, eigentlich müsste es jetzt mit Kapitel 12 weitergehen. Da wird vor Sauerteig gewarnt und von gezählten Haaren auf dem Kopf erzählt. Aber leider gar nicht für uns. Wir springen nach vorne. Wir gehen hoch hinauf nach Jerusalem. Und deswegen springen wir ins 18. Kapitel. Vers 31 bis 43. Jesus nahm die 12 beiseite und sagte zu ihnen, wir ziehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird alles in Erfüllung gehen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Er wird an die Heiden ausgeliefert, die unser Land besetzen. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Sie werden ihn auspeitschen und töten. Am dritten Tag wird er vom Tod auferstehen. Die 12 verstanden kein Wort. Der Sinn dieser Worte blieb ihnen verborgen. Sie begriffen nicht, wovon er sprach. Soweit erstmal. Ja, zum dritten und letzten Mal belehrt Jesus seinen Schülerkreis über sein Ende. Dazu nimmt er sie beiseite. Wenn's nach Jerusalem hinaufgeht, in die Hauptstadt, dann ist klar, es reicht nicht mehr davon zu reden, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Dann reichen auch Heilungen und einzelne Befreiungstaten nicht mehr. Dann muss es endlich richtig kommen, das göttliche Königreich. Ja, aber es wird ganz anders kommen, als der Schülerkreis denkt. Davon kann man vorher schon reden. Das tut Jesus. Aber begreifen kann man das noch nicht. Zumindest nicht seine Schüler. Diesen wichtigen Text haben natürlich Matthäus und Markus auch. Und Lukas lehnt sich an Markus an und bearbeitet ihn weiter wie eine Vorlage. Was sind die Besonderheiten? Lukas spricht hier nicht von hohen Priestern und Schriftgelehrten, sondern von den Nichtjuden, an die Jesus ausgeliefert wird. Und er skizziert sehr genau, wie Jesus gefoltert wird. Verspottet, misshandelt, angespuckt und ausgepeitscht. Und getötet. Anscheinend gehört die Formulierung misshandeln oder beleidigen zur antiken Tragödie. Das passt natürlich sehr gut. So wird für die Ersthörer von Lukas deutlich, das ist unsere Tragödie, die Tragödie der nichtjüdischen Völker. Das hat Lukas hier im Blick und deswegen betont er es. Und für Lukas sind die Passion und Karfreitag Schritte, Durchgangsschritte zur Vollendung. Es soll nämlich nicht allein in Erfüllung gehen, was geschrieben steht, sondern vollendet werden wird alles. So ähnlich wird später auch Johannes formulieren. Das ist der große Bogen vom Anfang, Geburt und Taufe, hin zu seinem Wirken bis zur Vollendung durch Kreuz, Tod und Auferweckung. Das ist das ganze Jesus-Evangelium. Was für ein Geschenk! Dieser Text, nein, dieser Inhalt, dieser Jesus. Und die 12 haben nichts gecheckt. Sie halten das schlichtweg für unmöglich. Das ist nicht zu glauben. Dafür muss später der Auferweckte selbst ihnen das Herz und die Schrift öffnen. Und weil für Lukas Verstehen und Sehen ziemlich nah beieinander liegen, deshalb passt es jetzt, dass eine Blindenheilung folgt. Oder? Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder am Weg und bettelte. Er hörte, wie die Volksmenge an ihm vorbeiging und fragte, was ist denn los? Die Leute sagten zu ihm, Jesus von Nazareth kommt gerade hier vorbei. Da rief er laut, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, sei still! Aber der Blinde schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen und sagte, bringt ihn zu mir. Als der Blinde bei ihm war, fragte Jesus ihn, was willst du? Was soll ich für dich tun? Der Blinde antwortete, Herr, dass ich sehen kann. Jesus sagte zu ihm, du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Sofort konnte er sehen. Er folgte Jesus und rühmte Gott. Auch das ganze Volk, das alles miterlebt hatte, lobte Gott. Auch diese Erzählung hat Lukas von Markus aufgegriffen und für seinen Hörerkreis weiter bearbeitet. Wie kommt man zu solch einer Annahme? Die Ähnlichkeiten in den griechischen Texten sprechen dafür. Aber auffallend, Lukas hat den Namen des Blinden weggelassen. Spielt eigentlich auch keine Rolle. Hören wir aufmerksam den Lukas-Text. Eine Menschenmenge kommt nach Jericho. Die ersten gehen am Bettler vorbei. Der hört diese Vorübergehenden. Das hat er nicht alle Tage. Und so fragt er, was los sei. Die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, erzählen ihm, dass Jesus, der Nazoräer, vorbeigeht. Darauf reagiert der Blinde. Jesus, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Und wir wissen bereits, die Anrede ist wichtig. Eine Anrede ist nicht nur höflich, eine Anrede zeigt auch sehr genau, was man von dem Angeredeten hält, wofür man ihn hält. Sohn Davids. Der Blinde ruft nicht nach dem Rabbi, dem Lehrer oder Meister. Er ist kein Schüler. Mit dem Titel Davids Sohn identifiziert er Jesus mit dem erhofften königlichen Messias, der nach Jerusalem geht, um dort als König intronisiert zu werden. Mit diesem jüdischen Titel kann Lukas bei seinem Leserkreis nicht viel anfangen. Er gibt ihn wieder, weil er ihn vorfindet. Er respektiert die Tradition. Wie reagieren die Vorübergehenden?
Komm einfach mit. Halt uns nicht auf. Sei still.
Nur bei Lukas wird deutlich, die Leute, die dem Bettler den Mund verbieten wollen, die gehören zu der Menschenmenge, die mit Jesus Richtung Jerusalem unterwegs ist. Die wollen also nicht aufgehalten werden. Aber was passiert, wenn man einem den Mund verbietet? Der schreit umso lauter. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ja, ich finde, ein mutiger, blinder Mann. Wenn der Messias nach Jerusalem geht, um dort König zu werden, dann ist das jetzt seine Chance. Denn so schnell wird er nicht mehr runter nach Jericho zurückkommen, später, wenn er König ist. Also soll er schon jetzt zeigen, dass er der baldige Messias-König ist. Und Jesus reagiert wie ein zukünftiger König. Er bleibt stehen und lässt den Blinden zu sich führen. Der kommt näher und dann fragt Jesus ihn, huldvoll fast, was soll ich für dich tun? Ich finde, die Situation hat was. Der Blinde ist an seinem Ziel und er redet Jesus erneut mit einem Titel an. Schon ein höflicher Typ, dieser Blinde. Der will was. Jetzt sagt er Herr. Bei Markus sagt er Rabuni. Das würden die Hörer von Lukas nicht verstehen. Aber an dieser Stelle kann er das ändern, nämlich in die Formulierung Herr. Die wählt er. Und natürlich will der Blinde sehen. Und Jesus sagt, mein Lieber, gut, dass ich vorbeikomme und gut, dass ich keinen Terminkalender habe. Ich kann mir Zeit nehmen, weil ich auch so barmherzig bin. Ich heile dich. Wie hättest du's denn gerne? Mit Spucke oder Matsche oder Handauflegung? Oder soll ich den Geist der Blindheit austreiben? Nein. Er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Vertrauen. Und damit steht Jesus gar nicht im Mittelpunkt, sondern der Blinde. Und ich frage mich, wo hat der sein Vertrauen her? Es wird nicht genau gesagt. Er hat Vertrauen zu diesem Jesus. Aber der heilt ihn im Grunde genommen ja nicht. Sondern dieser Jesus sagt zu ihm, dein Glaube hat dich gerettet. Da wurde also nicht nur ein Blinder sehend, da erlebte ein Mensch Rettung. Ein Mensch? Lukas hat die Menschenmenge besonders betont. Die zogen mit Jesus. Die waren nicht aus Jericho. Wie reagieren die auf diese Heilung? Das ganze Volk sah es und gab Gott die Ehre. Also wurden die, die vorher halt den Mund gerufen haben, auch sehend. Auch sie loben Gott. Das finde ich stark. Und rund wird die Erzählung dadurch, dass der Blinde natürlich auch Gott preist, nicht Jesus. Wir sind im jüdischen Milieu, Lobpreis gebührt nur Gott. Aber dem Jesus, dem gebührt Nachfolge. Und das tut der Blinde, also der Geheilte, ich meine der Gerettete, oder vielmehr der, der Vertrauen zu Jesus hat. Ich liebe diese Story. Auch ich sehe und lobe mit und bin zum Nachfolgen motiviert. Ein nachdenklicher Impuls bleibt. Wenn ich mich in der Menschenmenge sehe, die Jesus begleitet, im Gemeindeleben bin ich auch mit Jesus unterwegs. Lasse ich mich von Zwischenrufen stören, wenn andere, Blinde oder Bettler oder einfach irgendwelche Menschen, meine Kreise, meine Betriebsamkeit, meinen Weg, wohin auch immer, stören? Ich glaube, wir müssen uns von den Menschen stören lassen. Shalom.